Ja, wir studieren Mittwochabend das Wort Gottes, die Bibel. Wir sind derzeit im Johannesevangelium. Wir gehen da Vers für Vers durch und haben heute die Lektion Nummer 10. Das heißt, wir haben schon 9 Lektionen gehabt. Die kann man alle nachschauen und nachhören auf YouTube, auf unserer Webseite, auf Spotify, überall, wo wir unsere Botschaften platziert haben. Und ja, wir haben 8 Wochen lang gebraucht, überhaupt ins zweite Kapitel zu kommen. 21 Kapitel werden es sein. Was heißt das? Einige von euch werden dies nicht überleben. Ja, wir werden 10 Jahre auch noch. Nein, Spaß beiseite, aber es könnte länger dauern. Wer weiß, wie lange wir noch leben. Aber auf jeden Fall geht es jetzt ein bisschen rascher. Wir schließen heute bereits das zweite Kapitel. Das heißt, wir haben letzte Woche im zweiten Kapitel begonnen. Heute schließen wir das zweite Kapitel bereits ab. Das zweite Kapitel hat 25 Verse im Vergleich zum Kapitel 1. Da hatten wir 51 Verse. Letzte Woche hatten wir das erste Zeichen Jesu, das erste Wunder. Aber es war nicht nur ein Wunder, es war auch ein Zeichen. Warum ist das wichtig? Weil ein Zeichen nicht nur übernatürlich ist, ein Zeichen ist übernatürlich, aber ein Zeichen deutet auch auf etwas hin. Darum heißt Zeichen. Ein Verkehrszeichen zum Beispiel. Ein Zeichen deutet wohin. Und wir haben gesagt, alles, was im Johannesevangelium geschrieben steht, wurde deshalb geschrieben, damit Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Das ist das Ziel von Johannes. Und die von uns, die schon glauben, dass ihr Glaube noch stärker wird in den Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Das heißt, letzte Woche war das erste Zeichen. Es war, Jesus verwandelte Wasser in Wein, was genauso gut gewesen wäre, hätte er Luft in Wein verwandelt. Da ist kein Unterschied. Er schuf aus dem Nichts. Der Schöpfer von Himmel und Erde schuf aus dem Nichts Wein. Und das bei einer Hochzeit. Wir haben genau erklärt, warum das so wichtig ist. Denn unser Endziel, unsere Endversion ist ein neuer Himmel, eine neue Erde, ein Hochzeitsmahl des Lammes, Freude und Friede und Freiheit in alle Ewigkeit. Und das hat Jesus mit seinem ersten Zeichen angedeutet, wohin die Reise geht. Und heute haben wir was sehr interessant ist, heute habe ich mich ja ganz gut vorbereitet und mich auch sehr, sehr gefreut in der Vorbereitung. Heute geht es darum, Jesus reinigt den Tempel. Das heißt, wir haben gelernt, Jesus offenbart sich auf einer Hochzeit und heute Jesus, der Sohn Gottes, offenbart sich im Tempel. Beginnen wir im Vers 12 und lesen wir hinunter bis Vers 25. Im Vers 12 steht, danach zog er nach Kapernaum hinab. Er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger und sie blieben dort einige Tage. Also nach diesem Wunder in Kana, nach diesem Zeichen in Kana, nach dieser Verwandlung von Wasser in Wein. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir verstehen, es geht um eine Verwandlung, es geht um eine Wandlung hier, Wasser in Wein. Geht er nach Kapernaum hinab mit seiner Mutter, seinen Brüdern. Die katholische Kirche hat leider erfunden, dass Jesu Mutter Jungfrau blieb. Dem ist aber nicht so. Josef und Maria hatten tatsächlich Kinder, nachdem Jesus geboren wurde. Und das sind natürlich dann Halbbrüder von Jesu und Halbschwestern. Ganz einfach deswegen, weil Jesus keinen irdischen Vater hatte. Aber Josef und Maria haben die Ehe sehr wohl vollzogen und daraus entstanden sehr wohl ein Haufen Kinder. Das heißt, Jesus war der Älteste von allen, mindestens 7. Also 7 wäre eine gute Zahl, finde ich. Es waren mindestens 7. 4 Brüder, 2 Schwestern, steht geschrieben im Markus-Evangelium, glaube ich. Auf jeden Fall. Und auch die Namen stehen dort, der Brüder. Also ganz klar. Und seine Mutter und seine Brüder und seine ersten Jünger gingen nach Kapernaum. Und Kapernaum ist der Ort, wo Jesus sich auch mehr oder weniger niedergelassen hat, wo er gelebt hat. Ich war vor kurzem dort, also letztes Jahr, vor den schrecklichen Attacken von Hamas waren wir dort. Wir waren in Kafarnaum, da ist eine Synagoge, wo auch draufsteht, da hat Jesus, ist ein- und ausgegangen hier und so weiter. Dort lebte er. Also das war quasi seine Base, seine Heimat war Kafarnaum am Galiläischen Meer. Und dort blieben sie einige Tage. Aber dann ging die Reise nach Jerusalem. Also die Hochzeit in Kana war in Galiläa und was jetzt passiert, war in Jerusalem. Der Tempel steht, wie wir wissen, in Jerusalem und der Großteil des Johannesevangeliums dreht sich auch um das, was Jesus in Jerusalem gewirkt hat. Wenn du Matthäus, Markus und Lukas liest, die Synoptiker, kommst du drauf, da ist das meiste oder sehr viel in Galiläa passiert. Und es ist nördlich von Jerusalem. Und Johannes Evangelium ist sehr anders und hat sich fokussiert auf das, was in Jerusalem passiert ist. Vers 13. Das Passa der Juden war nahe und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Jetzt fragen sich einige hinauf, warum? Ich meine, wenn wir sagen hinauf, meinen wir nördlich, oder? Aber warum? Galiläa ist im Norden, Jerusalem ist südlich von dort. Warum steht Jerusalem hinauf? Weil Jerusalem war immer hinauf. Jerusalem liegt 800 Meter ungefähr über dem Meeresspiegel und alles zieht hinauf nach Zion, nach Jerusalem. Das war immer hinauf, alles, egal von welcher Seite, Jerusalem, da zog man einfach hinauf. Und im Tempel traf er auf die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und auf die Wechsler, die da saßen. Da machte er eine Peitsche aus Stricken und trieb alle aus dem Tempel hinaus. Auch die Schafe und die Rinder und das Geld der Wechsler schüttete er aus, die Tische stieß er um und zu den Taubenverkäufern sprach er, schafft das fort von hier, macht das Haus meines Vaters nicht zur Markthalle. Da dachten seine Jünger daran, dass geschrieben steht, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Da entgegneten ihm die Juden, was für ein Zeichen kannst du uns vorweisen, dass du dies tun darfst? Jesus entgegnete ihnen, brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sagten die Juden, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber sprach von seinem Leib als dem Tempel. Als er dann von den Toten auferweckt worden war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Als er aber zum Passafest in Jerusalem war, kamen viele zum Glauben an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, er kannte sie alle und brauchte von niemandem ein Zeugnis über den Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Noch einmal, die Verse 1 bis 11, der Sohn Gottes offenbart sich auf einer Hochzeit. Verse 13 bis 22, der Sohn Gottes offenbart sich im Tempel. Das eine war in Galiläa, nördlich von in Israel, das andere war in Jerusalem, relativ zentral, aber südlich von dort, wo Jesus lebte. Ja? Und der Tempel ist in Jerusalem. In Malachi 3, Vers 1 lesen wir Folgendes. Siehe, ich sende meinen Boten, sagt Jahwe, der allmächtige Gott, er wird mir den Weg bahnen. Von wem ist da die Rede? Von Johannes dem Täufer. Von Johannes dem Täufer, haben wir ja gelernt in den ersten Einheiten, er den Weg bahnen wird. Und jetzt kommt Jesus und plötzlich wird der Herr, auf den ihr wartet, zu seinem Tempel kommen. Ja, der Bote des Bundes, den ihr herbeisehnt, wird kommen. Er wird zu seinem Tempel kommen. Also genau das ist passiert. Und ich glaube, viele der Theologen, die ich mir angeschaut habe, glauben auch, die Hochzeit in Kana war ein privater Auftritt, ein privates Wunder. Das heißt, das erste Wunder, was Jesus gewirkt hat, war im Kreise von Familie und Freunden. Da kannte jeder jeden. Aber der erste öffentliche Auftritt war beim Tempel in Jerusalem. Das war sein erster öffentlicher Auftritt. Und was für ein Auftritt es war. Plötzlich wird der Herr, auf den ihr wartet, zu seinem Tempel kommen, hat Malachi bereits 400 Jahre vorher prophezeit. Im Haggai 2, Vers 9 steht, dieser neue Tempel wird viel herrlicher sein als der alte, spricht Jahwe, der Allmächtige. Und hier an seinem Ort oder hier an diesem Ort schenke ich Frieden und Heil. Das sage ich Jahwe, der Allmächtige, euch zu. Dass da nicht vom physischen Tempel die Rede sein kann, ist klar, weil dieser Tempel wurde dann zerstört. Das ganze religiöse System wurde zerstört. Aber wir wissen, im neuen Bund ist Jesus der Tempel, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen richte ich ihn wieder auf. Das spricht von seinem Tod und seiner Auferstehung. Und darüber hinaus ist nicht nur Jesus der Tempel Gottes, sondern jeder, der mit Jesus verbunden ist, ist Tempel Gottes, Tempel des Heiligen Geistes, wie es in den Korintherbriefen deutlich steht. Okay? Also er kommt zu seinem Tempel. Der Tempel symbolisiert das alte System, den alten Bund, das religiöse System. Und Jesus, bitte anschnallen, hat sich immer angelegt mit dem religiösen System. Und ich wette darauf, sollte man nicht, aber ich wette darauf, er tut es heute immer noch. Vers 13, das Passa der Juden war nahe. Und Jesus zog nach Jerusalem hinauf und im Tempel traf er auf die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und auf die Wechsler, die da saßen. Es war eine wichtige Sache. Jesus ging zu vielen Festen. Als guter Jude ging er wahrscheinlich zu allen Festen. Wir lesen im Johannesevangelium, er war mehrmals, nämlich 3-mal beim Passafest, also 3-mal wird angegeben, er war wahrscheinlich jedes Jahr, auch als Kind, wissen wir, war er beim Passafest, aber während seines Wirkens auf Erden, die 3,5 Jahre, war er 3-mal beim Passafest und dann noch ein 4. Mal, aber da ist er dann selbst geopfert worden, als das Lamm Gottes, das hinwegnimmt, die Sünde der Welt, die 3-mal vorher hat er das Passafest gefeiert und ein Lamm genauso geschlachtet wie alle anderen Juden und gegessen. Beim 4. Mal war er dann das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Er ging zum Passa, er ging zum Pfingstfest jährlich. Das ist 50 Tage nach dem Passa. Er ging zum Laubhüttenfest, Kapitel 7. Er ging zum Hanukkah-Fest, das ist das Fest der Tempelweihe, Johannes 10. Das geht zurück auf das Jahr 160 vor Christus, wo die Makkabäer den Tempel wieder zurückgewonnen haben, Antiochus Epiphanes besiegt haben und den Tempel wieder eingeweiht haben. Das nennt sich das Hanukkah-Fest, was die Juden bis heute feiern. Und er war überall bei diesen Festen in Jerusalem präsent. Beim Passafest gab es was ganz Wichtiges zu erledigen, nämlich ein richtiges Business mit Gott zu erledigen, wenn du so möchtest. Die Juden kamen aus aller Welt zu diesem Passafest. Jerusalem war bummvoll zu dieser Zeit. Flavius sagt in seinen Schriften, dass bis zu 2,7 Millionen Menschen sich in Jerusalem tummelten zum Passafest. Eine Stadt, die 300.000, 400.000 Einwohner hatte, wenn es hochkommt, also so wie Linz oder Graz, da waren dann plötzlich 2,7 Millionen Menschen in dieser Stadt. Mag ein bisschen übertrieben sein, aber es waren auf jeden Fall viele, viele, viele Menschen dort. Sie hatten ein Opfer zu bringen, das Passafest, das Passalamm, und sie hatten eine Tempelsteuer zu bezahlen. Alle jüdischen Männer mussten einen halben Schekel Steuer bezahlen. Was braucht man für ein Opfer? Man brauchte ein Tier und man brauchte eine bestimmte Währung, mit der man bezahlen konnte, nämlich der Tempelwährung. Und darum gibt es auch die Geldwechsler dort. Man sah also die Tiere dort, die Kühe, die Schafe und die Tauben und auch die Geldwechsler. Der Tempel war gigantisch. Er wurde natürlich wiederhergestellt unter Nehemia, unter Ezra, unter Serubabel, nachdem sie aus Babylon zurückgekommen sind, im 4. oder 5. Jahrhundert vor Christus. Aber dieser Tempel war ein Schatten dessen, was der salomonische Tempel gewesen war. Und dann hat Herodes der Große 14 vor Christus begonnen, diesen Tempel zu einem Prunkstück zu machen. Und insgesamt hat Herodes 14 vor Christus begonnen und als er gestorben war, hat es noch viele, viele Jahrzehnte weitergearbeitet am Tempel bis 66 nach Christus. 80 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und wir können uns erinnern, in Matthäus 24, als die Jünger den Tempel sehen, als sie vom Ölberg rüberblicken, sagen sie, Jesus, schau dir diesen Bau an, schau dir diese Bauten an. Das war ein gewaltiges Bauwerk und man sieht das auch heute noch, wenn man an der Klagemauer steht, das ist unfassbar. Da muss man sich fragen, wie die diese Steine transportieren konnten. Die waren angeblich über 100 Tonnen schwer teilweise, ohne Kran, ohne, also für heute schwer. Es ist ein Mysterium, wie sie das gebaut haben, aber wir wissen, dass diese westliche Mauer, wo man hingehen kann und beten kann, die hat bereits gestanden, als Jesus lebte. Die wurde vor Jesus gebaut, also ist über 2000 Jahre alt, gigantisch. Und an diesem Tempel oder in diesem ganzen Tempelkomplex gab es verschiedene Bereiche. Es gab das Allerheiligste, da durfte nur der Hohepriester hinein einmal im Jahr. Dann gab es das Heiligtum, da durften die Priester hinein. Dann gab es den Bereich, wo die jüdischen Männer rein durften, die jüdischen Frauen. Und außerhalb gab es den Vorhof der Heiden. Also alles war abgegrenzt und abgeteilt. Und im Vorhof der Heiden, außerhalb, im Vorhof der Heiden war es, wo dieser Flohmarkt, oder Flohmarkt ist das falsche Wort, vielleicht Bazar könnte man sagen. Wer war schon mal auf so einem Bazar in Istanbul oder Marrakesch oder egal wo in der, oder vielleicht auch in Israel irgendwo, war ein Bazar und es wurde gewuchert, es wurde ausgenutzt und es wurde ausgebeutet. Es hat eine gewaltige Kommerzialisierung stattgefunden. Von Josephus Flavius, seinen Schriften, wissen wir, der hohe Priester stand dahinter. Das muss man sich vorstellen. Der hohe Priester, der für das geistliche Wohl der Menschen zuständig war, der dafür zuständig war, dass die Menschen Gott kennenlernen, Gott anbeten, was natürlich weit weg von der Realität war, aber der hohe Priester hatte die Hand im Spiel in all diesen Märkten und all diesen Bazaren und all diesen Tischen, wo gehandelt wurde. Es war also das Unterfangen des hohen Priesters und seiner Familie, Geld zu machen. Ja, muss man sich vorstellen. Du sagst mir, das ist aber sehr, sehr schlimm. Ja, das haben wir heute weit verbreitet. Ich sag dann noch was dazu. Ja, die Opfer mussten fehlerfrei sein. Das heißt, wenn jetzt die Tempelpolizei das Opfer untersuchte, ob es angemessen oder richtig war für das Opfer, wurde nach Fehler gesucht. Natürlich wurden Fehler gefunden. Warum? Man wollte ja was verkaufen. Und die Tauben wurden bis zum Fünffachen von ihrem Wert verkauft. Das Problem ist nicht verkaufen. Das Problem ist nicht Geschäft. Amen. Das Problem ist nie Geschäft. Dürfen Christen Geschäft machen? Absolut. Dürfen Christen gutes Geschäft machen? Ja. Aber sollten wir ausbeuten, ausnutzen und das noch, indem wir spielen mit dem Verlangen des Menschen, Gott anzubeten? Das ist grauslich, das ist hässlich, okay? Ihr Verlangen, Gott anzubeten, wurde ausgenutzt. Ihr Verlangen, Gott anzubeten und Gott zu opfern, wurde ausgenutzt. Sie wurden ausgebeutet, exorbitante Summen wurden verlangt für diese Opfer. Und das hat Jesus tief im Herzen bewegt. Etwas tief in Jesus bewegt und erregt. Und ich bring's auf den Punkt. Jesus war zornig. Yes. Jesus war zornig. Und ja, Zorn ist keine Sünde. Ja, hast du richtig gehört. Jesus hatte einen heiligen Zorn, einen gerechten Zorn. Jesus war sauer. Seine Augen brannten. Der Eifer um das Haus Gottes entflammte. Sie haben die Religion kommerzialisiert. Ich zitiere jetzt Chuck Smith. Das ist ein Theologe aus Kalifornien, der sagt Folgendes. Es ist ein Zeichen von Schwäche, hör mir gut zu jetzt, es ist ein Zeichen von Schwäche, wenn man auf das Böse in der heutigen Welt blickt und dabei nicht zornig wird. Das ist ein Zeichen von Schwäche. Diese Wurstigkeit, diese Coolheit, diese Gleichgültigkeit, dieses Whatever, ist nicht nobel, ist Schwäche. Wenn du Gott liebst, dann macht dich das andere zornig. Amen? Ich lese das nochmal, es ist ein ganz cooler Satz. Es ist ein Zeichen von Schwäche, wenn er auf das Böse in der heutigen Welt blickt und dabei nicht zornig wird. So wie manche Freunde von mir, die sagen, ich lese die Zeitung nicht mehr, weil ich will positiv bleiben. Ja? Da kriege ich so ein Kabel, wenn ich das höre. Da kriege ich so ein Kabel, wenn ich das höre. Ich sage es dir, ich kann es nicht hören. Warum? Weil wir müssen uns auseinandersetzen mit dem Leid der Welt, mit dem Schicksal der Welt. Was passiert in Israel? Was passiert in Ukraine oder Russland oder wo im oder in Taiwan? Wir müssen uns auseinandersetzen mit der Armut, mit dem Leid, mit dem schrecklichen Zustand dieser bösen Welt. Amen. Und es muss uns wehtun. Es muss uns wehtun und es muss uns auch ein Stück zornig machen. Und drum bitte hupf nicht auf diesen Positivdenkenzug auf, der ist für den Hugo, den kannst du in der Pfeifen rauchen, der ist nichts für Jesus. Jesus hat nicht positiv geglaubt, Jesus war straight, er war zornig und er hat echt wirklich die Wahrheit gesagt. Ja, gut. Es kommen halt nur ein paar Sachen, die dich stören werden, aber macht nichts. Ich sage einmal Prost, wird schon wieder. Markus Kapitel 3, Vers 1. Und er ging wieder in die Synagoge und dort war einer mit einer verkümmerten Hand. Und sie beobachten ihn genau, ob er ihn am Sabbat heilen würde, um ihn anklagen zu können. Und er sagte zu dem Menschen mit der verkümmerten Hand, steh auf, tritt in die Mitte. Und er sagt zu ihnen, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun? Leben zu retten oder zu vernichten? Sie aber schwiegen. Und voller Zorn schaute er sie einen nach dem anderen an, betrübt über die Verstocktheit ihres Herzens und sagt zu dem Menschen, streck deine Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde wiederhergestellt. War Jesus hier zornig? Sehr. Er war zornig, warum? Weißt du, warum er zornig war? Nicht, weil ihm persönlich was angetan wurde. Er wurde zornig, jetzt hör mir gut zu, er wurde zornig, weil die Menschen, die anderen Menschen, die Menschen davon abgehalten haben, Gott kennenzulernen. Und das sollte uns alle zornig machen. Warum wurde Jesus ja zornig? Weil sie Menschen von Gott abhalten. Sie halten ihn vom lebendigen Gott und von seinem Wort ab. Wegen ihrer Regeln, wegen ihrer falsch verstandenen Vorschriften. Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Und selbst, obwohl sie ein Wunder gesehen haben, jetzt hör mir gut zu, sie haben ein Wunder gesehen, aber ihr Herz hat sich nicht verändert. Für die, die glauben, dass Wunder Herzen verändern, wacht auf. Wunder verändern keine Herzen. Wunder machen vielleicht neugierig, Wunder machen vielleicht aufmerksam, aber Wunder verändern keine Menschen. Vielleicht den einen Menschen als Wunder erlebt, aber ein Wunder bewirkt vielleicht kurzfristig was, aber nicht auf Dauer. Diese Menschen sahen alle Wunder Jesu und sie wurden nicht verändert. Sie ließen sich nicht verändern. Jesus wurde noch ein anderes Mal zornig, als es um die Kinder ging. Das kann ich gut verstehen. Er hat gesagt, wer Kinder verführt oder wer eines dieser Kleinsten verführt, es wäre besser, ein Mühlstein um seinen Hals zu hängen und ihn ins Meer zu werfen. Wäre für den besser, als wenn er ein Kind verführt. Ja? Die Dinge, die Jesus zornig machen, auf den Punkt gebracht. Die Hindernisse, die anderen Menschen in den Weg gelegt werden, um zu Gott zu kommen. Ich möchte Menschen nicht daran hindern, dass andere zu Gott kommen. Was könnte heutzutage so etwas hervorrufen? Zum Beispiel Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit stößt Menschen ab. Es stößt Menschen ab und es hindert Menschen daran, zu Gott zu kommen. Und deswegen macht mich Gesetzlichkeit zornig. Ich bin ganz ehrlich mit euch heute. Ich bin zornig auf Gesetzlichkeit. Ich mag Gesetzlichkeit nicht. Ich mag auch Übergeistlichkeit nicht. Wer kennt die Übergeistlichen? Warum mag ich Übergeistlichkeit nicht? Weil es Leute abhält. Es hindert daran, dass andere Menschen zu Jesus kommen. Oder wenn ein Christ auf der Arbeit fauler ist, nicht fleißig ist. Das hindert Menschen, zum Glauben zu kommen. Ich verabscheue das. Ein Christ sollte der Fleißigste sein auf der ganzen Baustelle oder am ganzen Büro, richtig? Und diese Menschen, obwohl sie Hohepriester waren, Priester waren, Pharisäer waren, und Pharisäer war kein negatives Wort. Ein Pharisäer zu sein war was Gutes. Heute haben wir es negativ belegt, weil sie Heuchler waren. Darum ist heute Pharisäer und Heuchler ein Synonym. Aber Pharisäer war etwas Gutes. Also es war nicht, man war gern Pharisäer sozusagen, weil das ja noch nicht schlecht belegt war. Aber diese Menschen haben, ich bringe es auf den Punkt, Hindernisse aufgebaut. Ich sage es noch einmal. Sie haben für andere Menschen Hindernisse aufgebaut. Können wir Christen für andere Menschen Hindernisse aufbauen? Natürlich, wir sind alle wahrscheinlich schuldig. Und ich bin überzeugt, liebe Freunde, Jesus ist zornig auf Dienste, unter Anführungszeichen, die ausbeuten, Wunder versprechen, aber nicht liefern können. Ich weiß es. Ich kann euch sagen, ich bin in den 80er Jahren nach Amerika gekommen und in 80er Jahre war in Amerika dieses, wo die ganzen, man nennt sie Teleevangelisten, diese Fernsehprediger populär wurden. Und ich wollte überhaupt, für mich in den Dienst zu gehen oder Prediger zu werden, war ganz, ganz weit weg. Und ich habe dann bei meinem Schwiegervater gearbeitet nach der Bibelschule, habe die Christi geheiratet, habe dann beim Schwiegervater gearbeitet und dann später im Autobusiness, habe Autos verkauft. Das hat mir einfach gelegen, ich habe Autos gemacht. Ich habe einen christlichen Chef gehabt, wir haben eine super Firma gehabt, wir waren wirklich, muss man ganz ehrlich sagen, wir waren anders drauf wie viele Autohändler, muss man ganz klar sagen. Unser Slogan war, der Firmenslogan war, we'll make a believer out of you. Also wir machen einen Gläubigen aus dir. Aber nicht jetzt bezogen auf Jesus, doppeldeutig, sondern auf, wenn du mit uns zu tun hast, wirst du an uns glauben. Du wirst Vertrauen gewinnen sozusagen. We'll make a believer out of you. Das war der Firmenslogan. War eine coole Firma. Da habe ich Autos verkauft. Und dann natürlich Autogeschäft sehr schnelllebig. Der normale Verkäufer hält mehr wie 3 bis 6 Monate nicht aus. Das ist ein hartes Business. 55 bis 60 Stunden in der Woche. Gutes Geld, wenn man gut ist. Super verdient, wenn man gut ist. Verhungert, wenn man nicht gut ist. Kein Fixum, nur Provision. Hab mir getaugt, muss ich sagen. Ich habe es gut gemacht, Gott sei Dank. Aber war nicht meine Zukunft, Gott sei Dank. Und eines Tages, jede Woche kamen neue, die das probiert haben. Und da kam einer ins Geschäft und der hat begonnen als Autoverkäufer, als kompletter Quereinsteiger. Und mit dem habe ich mich angefreundet. Der war auch gläubiger Christ und er hat gearbeitet für einen Fernsehpredigerdienst in Amerika, der im Jahr damals, in den 80er Jahren, im Jahr 70 Millionen Dollar jährlich Spenden eingenommen hat. In der Woche 1,5 Millionen Dollar. Und mir war der immer schon suspekt. Natürlich hat man das Beste geglaubt. Man war jung, man hat nichts gewusst. Aber der hat zum Beispiel gesagt, jeder, der jetzt $100 schickt, bekommt ein Fläschchen Olivenöl aus Israel. Für das ich gebetet habe, das ist besonders gesalbt. Das hat er geschickt für die, die $100 geschickt haben. Und einmal hat er sogar gesagt, wer meine Krawatte will, der Erste, der 5.000 schickt, kriegt meine Krawatte. Also, weil die besonders gesalbt ist. So war der unterwegs. Dann gibt's immer noch. Der ist dann später komplett gefallen, ist auch ins Gefängnis gegangen. War ein sehr, sehr, sehr prominenter. Einige würden den Namen kennen, wenn ich ihn nennen würde. Und der hat für den gearbeitet. Und nachdem der Dienst fertig war, also wo der Job vorbei war, der Dienst weg war und der Prediger auch weg war, hat er sich im Autogeschäft betätigt. Und der hat mir erzählt, da wurden Schecks eingeschickt, natürlich immer mit Gebetsanliegen. Die Briefkuverts wurden aufgemacht, die Schecks wurden gestapelt, die Kuverts mit den ungelesenen Gebetsanliegen wurden in einen besonderen Müllcontainer gegeben. Das hat er nicht erfunden, das hat er mir erzählt. Liebe Freunde, das war in den 80er Jahren in Amerika weit verbreitet. Weit verbreitet. Ich bin da so ein bisschen da rein. Das ist hässlicher als jemanden übers Ohr hauen, oder? Das ist tragisch. Und liebe Freunde, ich glaube, dass wenn man mit der Sehnsucht der Menschen nach Gott profitieren will, ist das das Hässlichste, was es gibt. Und da wurden Leute ausgebeutet, viele ältere Damen, natürlich auch, ja, gescheite Leute auch, keine Frage, da kann jeder hineintappen. Aber das war in den 80er Jahren dieses Movement, was aus dem dann auch die Glaubensbewegung, die Wort des Glaubensbewegung herausgekommen ist. Es war wirklich eine schlimme Sache. Und Jesus wurde zornig, weil mit der Religion, mit dem Glauben Kommerz betrieben worden ist. Eine Abzocke. Nennen wir es beim Namen. Wenn jemand predigt und andere dabei ausnutzen will, nennt man das Abzocke. Hallo! Wie soll man das anders nennen? In Afrika weit verbreitet. Ich kenne auch ein paar gute Dienste in Afrika. In Amerika weit verbreitet. Und viele haben also die amerikanischen Gurus als Vorbilder, aber weit verbreitet. Es gibt kein gesalbtes Öl, was dir jemand zuschicken kann für $100. Kann er das schon schicken, aber bist selber schuld, wenn du das glaubst. Das ist tragisch. Und im 1. Timotheus 6, Vers 10 steht, die Geldgier ist die Wurzel allen Übels. Und vielleicht hat Jesus an zwei Passagen gedacht im Alten Testament, wie er das gesehen hat. In Ezechiel 33, Vers 31. Und sie kommen zu dir, wie Volk zusammenkommt. Und als mein Volk setzen sie sich nieder vor dir und hören deine Worte, handeln aber nicht danach. Denn ihr Mund ist voller Verlangen, danach handeln sie und ihr Herz ist hinter ihrem Gewinn her. Ezechiel, ihr Herz ist hinter ihrem Gewinn her. Amos 8, Vers 4 und 5, kann man das einblenden, bitte? Hört dies, habt ihr nicht, habe ich vergessen an zum Kreuzen, okay, macht nichts. Hört dies, die ihr dem Armen nachstellt und die Elenden im Land beseitigt und sagt, wann ist der Neumond vorüber, dass wir Getreide verkaufen können? Und wann der Sabbat, dass wir Korn anbieten können? Da machen wir das Eva kleiner und den Schäkel größer und fälschen die Waage für den Betrug. Also wir reden hier von Dingen, die Jesus sieht und klar anspricht. Verstehen wir das? Und ich sage ganz ehrlich, ich spreche das gerne an heute, weil es das Thema ist und das ist Abzocke. Und da muss man wirklich aufpassen, vor allem Amerika, vor allem auch Afrika. Europa weiß ich nicht, ob man da wirklich Geld verdienen kann mit dem Predigen. Ich bin noch nicht reich geworden, aber verstehen wir, was man sagt. Es ist eine ganz andere Welt, Europa. Die Menschen denken auch komplett anders. Aber da muss man wirklich aufpassen. Und nicht alles, was sich geistlich nennt, ist geistlich. Und nicht alles, was sich Wunder nennt, ist Wunder. Und nicht alles, was sich gesalbt nennt, ist gesalbt. Amen? Das ist ganz, ganz wichtig. Naja, du dämpfst den Geist, das ist wieder so kritisch. Nein, er heißt Geist der Wahrheit. Red nicht von einem Wunder, wenn es keins gegeben hat. Wenn es ein Wunder gegeben hat, dann bitte vom Doktor die Bestätigung, dass es ein Wunder war. Dann bin ich der Erste, der sagt, Halleluja. Da machte er eine Peitsche aus Stricken und trieb alle aus dem Tempel hinaus, auch die Schafe und die Rinder und das Geld der Wechsler, schüttete er aus, die Tische stieß er um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, schafft das fort von hier, macht das Haus meines Vaters nicht zur Markthalle. Stell dir das als Film vor, als Tollhaus, Lärm durcheinander. Und jetzt ist die große Frage, hat Jesus die Kontrolle verloren? Nein, nein. Warum weiß ich das? Er hat sich eine Peitsche gemacht. Das dauert mehr wie ein paar Minuten. Das dauert sicher Zeit. Woraus hat er die Peitsche gemacht? Wahrscheinlich aus den Seilen oder den, wo die Tiere gehalten wurden, von den Schafen und Rindern. Da waren ja hunderttausende Tiere dort. Und er reinigte den Tempel. Das heißt, das Leitmotiv, ganz wichtig, das Leitmotiv hier ist nicht Gewalt, sondern Autorität. Jesus zeigt, wer er ist. Ich möchte dazu sagen, Ich habe mit vielen dieser wunderhungrigen Leute geredet. Und ich habe dann den Schluss gezogen, ich glaube mehr an Wunder, als die jemals glauben. Weil ich habe eines verstanden. Denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Und wenn du nicht diesen echten Glauben hast, hast du keinen Glauben, weil du ständig auf Umstände bezogen bist. Was in diesem Vorhof der Heiden abgegangen ist, hat die gesamte Atmosphäre verändert. Es war ein Ort des Gebets und der Anbetung. Und jetzt möchte ich noch was Wichtiges sagen. Wir haben zuerst gesagt, dass die Hochzeit von Kana ein Zeichen, ein Wunder war. Weißt du was? Ich glaube auch, dass das hier ein Wunder war. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Wir denken, da Jesus ist da ein bisschen durchgegangen oder so. Da waren Zehntausende Menschen da. Und Jesus im Alleingang verjagt sie. Ist ein Wunder. Überleg dir das mal. Ist ein Wunder. Also Kana war ein Wunder der Verwandlung. Der Tempel war ein Werk der Reinigung. Das ist die Reihenfolge. Zuerst kommt die Verwandlung, dann kommt die Reinigung. Zuerst kommen wir zu Jesus, um verwandelt zu werden, dann werden wir gereinigt. Wir brauchen beides. Freude und Heiligung. Bildlich gesprochen, Wein und Peitsche. Das ist die Botschaft hier. Nicht, dass Gott gern mit der Peitsche haut, das will ich nicht sagen. Aber wir brauchen die Freude und wir brauchen die Heiligung. Und oft ist es so, dass es Christen gibt, die wollen eher nur die Freude. Und dann gibt es Christen, die sind so heilig, dass sie keine Freude haben. Das ist dann auch nicht zum Aushalten. Wir brauchen beides. Viele haben nur einen eindimensionalen Jesus. Warum ist es wichtig, wie wir leben? Warum? Warum ist es wichtig, wie wir leben? Weil es Jesus wichtig ist, dass wir gereinigt sind, geläutert sind. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Und vielleicht ist auch bei dir oder bei mir eine Reinigung notwendig, ein Aufräumen. Vers 17, da dachten seine Jünger daran, dass geschrieben steht, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Sie erinnern sich an Psalm 69, da steht, denn der Eifer für dein Haus hat mich verzehrt. Jesus ist der Tempel Gottes. Im neuen Bund sind auch wir, die wir in Christus sind, Tempel Gottes. Jesus eifert um dich und um mich. Und das bedeutet auch, dass in uns Anbetung stattfinden sollte, in unserem Herzen. Und es bedeutet auch, dass wir einen heiligen Eifer und einen heiligen Zorn haben können und sollen. In Vers 18 geht es weiter. Da entgegneten ihm die Juden, was für ein Zeichen kannst du uns vorweisen, dass du dies tun darfst? Da haben wir wieder die Leute, die ein Zeichen brauchen. Die wollen immer ein Zeichen haben. Woher nimmst du deine Autorität? Wer bist du? Wir müssen verstehen, Jesus hat sich direkt mit dem religiösen System angelegt. Und es scheint, dass Jesus immer Konflikt hat mit dem religiösen System, Gemeindepolitik, Gesetzlichkeit, menschengemachte Regeln. Sie wollen ein Zeichen sehen. Und wisst ihr was? Jesus gibt ihnen keins. Außer das seiner Auferstehung. Reiß diesen Tempel nieder und in 3 Tagen werde ich ihn wieder auferwecken. Freund, wenn dir die Auferstehung als Wunder nicht reicht, dann ist das ein Problem. Ein echtes Problem. Woher nimmst du deine Autorität? Da gab es noch eine Begebenheit in Markus 12. Da wandten sich einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an ihn, Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Ja, aber entgegnete ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen und ihm wird kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona im Bauch des Fisches war, 3 Tage und 3 Nächte, so wird der Menschensohn im Schoß der Erde sein, 3 Tage und 3 Nächte. Und dann im Kapitel 16 haben die Sadduzäer auch nach einem Zeichen verlangt. Und er hat wieder gesagt, ich zeige euch kein Zeichen, nur das von Jona. Ich werde, so wie Jona im Bauch des Fisches war, werde ich im Bauch der Erde sein. Interessant, hier und in Johannes 2. Das einzige Zeichen, das Jesus ihnen zusagt, ist sein Tod und seine Auferstehung. Sie wollten was Spektakuläres, Jesus gab es ihnen nicht. Er gab es ihnen nicht. Ja? Und ich möchte noch sagen, wenn du dem Spektakulären hinterherjagst, bist du auf gefährlichem Boden. Vers 19. Jesus entgegnete ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sagten die Juden, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Wie gesagt, 80 Jahre wurde insgesamt daran gebaut. Vers 21, er aber sprach von seinem Leib als dem Tempel. Wer ist der Tempel? Der Leib Jesu. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Die wörtliche Übersetzung ist getabernackelt. Tabernakel, Stiftshütte, Tempel. Er hat unter uns getabernackelt. Jesus ist der Tempel. Übrigens, wer weiß, was im Allerheiligsten drinnen war zu dieser Zeit, wo Jesus dort war? Was war drinnen? Absolut nichts. Die Bundeslade ging verloren nach der babylonischen Gefangenschaft. Absolut nichts. Die Bundeslade ging nach der babylonischen Invasion verloren. Jesus sagt also, ich bin die Verkörperung der Gegenwart Gottes unter euch. Ich bin der allerheiligste Ort im Universum. Ich bin der Tempel. Ich bin der allerheiligste Ort im Universum. Als Jesus auf der Erde war, war er der Tempel Gottes und der allerheiligste Ort im Universum. Jesus war quasi das Allerheiligste. Und der Beweis wird sein, ihr werdet diesen Tempel, meinen Körper, das haben sie nicht verstanden. Sie haben geglaubt, er redet vom herodianischen Tempel. Ihr werdet diesen Tempel zerstören und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Interessant. Habt ihr gut aufgepasst? Ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Wer hat Jesus auferweckt? Jetzt haben wir gerade gelesen, er wird es selber tun, oder? Lesen wir es noch einmal. Brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Na, was stimmt jetzt? Im Römer 6, 4 und im Galater 1, Vers 1 steht, Gott der Vater hat es gesandt. Lesen wir das. Im Römer 6, Vers 4. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leib wandeln. Die Herrlichkeit des Vaters hat ihn von den Toten auferweckt. Im Galater 1, Vers 1, er schreibt Paulus, ein Apostel, der nicht von Menschen gesandt oder durch einen Menschen zum Apostel gemacht wurde, sondern durch Jesus Christus selbst und durch Gott den Vater, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Jetzt sagt Jesus im Johannes 2, Vers 19, brecht diesen Tempel ab und ich werde ihn wieder aufrichten. Also ich werde mich selber auferwecken. Im Römer 6, Vers 4, Galater 1, Vers 1 sagt er, der Vater wird es tun. Und im Römer 8, Vers 11 steht, dass der Heilige Geist es tun wird. Ich glaube, wir wissen, was die Lösung ist, oder? Der eine, dreieinige Gott hat es getan. Vers 11, wenn aber der Geist dessen, der in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Wer hat es nun getan? Wer hat Jesus von den Toten auferweckt? Der dreieinige Gott hat es getan. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Vers 22. Als er dann von den Toten auferweckt worden war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte. Das heißt also, sie haben es noch nicht verstanden, als er es gesagt hatte. Sie haben es erst dann verstanden, als er von den Toten auferstanden war. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesu gesprochen hatte. Das heißt, erst nach der Auferstehung haben sie es wirklich erfasst. Sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Die Heilige Schrift und die Auferstehung Jesu hat ihnen die Gewissheit gegeben. Vers 23. Als er aber zum Passafest in Jerusalem war, kamen viele zum Glauben an seinen Namen. Pass auf, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Da steht, sie wurden gläubig aufgrund der Zeichen oder Wunder, die sie gesehen haben. Jedes Wunder, was Jesus gewirkt hat, hat darauf hingedeutet, wer er ist. Aber, und es wird wieder einigen nicht gefallen, aber es ist so. Es gibt heute immer noch so viele, die nach einem Zeichen oder Wunder suchen. Aber studier die Heilige Schrift. Jesus hat die Neugierigen nie befriedigt. Zeig mir eine Passage, wo Jesus die Neugierigen befriedigt hat. Er hat aus Erbarmen geheilt, aus Liebe. Nicht um Neugier zu befriedigen. Nicht um zu zeigen, so stark bin ich. Nein, jedes Zeichen, jedes Wunder hat darauf hingedeutet, dass er Gott ist. Aber die Motivation war nicht Wundergeilheit oder wir brauchen jetzt ein Wunder, sondern es war Erbarmen. Er kam, um uns den Vater zu zeigen, Gott ist Liebe. Er hat kein einziges Mal hat er die Neugierigen befriedigt mit einem Wunder. Er hat sie alle stehen lassen. Er hat sie alle kalt stehen gelassen. Gesagt, es gibt nur ein Zeichen und das ist, brech diesen Tempel ab oder Jona. Ja, aber kein einziges Mal hat er gesagt, okay, damit es endlich eine Ruhe gibt, beweise ich euch. Kein einziges Mal. Und ich sage dir, wir haben ein großes Problem in Europa. Und ich möchte jetzt ganz klar sagen, auch in Amerika, im Westen, ich glaube an Wunder von ganzem Herzen. Ich bin überzeugt, dass täglich Dutzende, Hunderte, Tausende Menschen in der muslimischen Welt durch wunderbare Erscheinung Jesus sehen dürfen und zum Glauben an Jesus kommen. Denn das ist, was sie brauchen. Aber er wird niemals diesen Menschen in Europa, die ständig nur, wo sich alles darum dreht, ob Gott als nächste Wunder tut, dass die nächste Show, nein, überhaupt nicht. Ich sage dir, das ist die Wahrheit. Und das ist auch der Grund, warum hier keine Wunder passieren. Und ich glaube, sie passieren in anderen Ländern viel, viel mehr. Weil Gott ein Gott der Liebe ist und dort brauchen sie es und dort passiert es auch. Aber hier haben wir ganz andere Probleme. Und wenn du einer bist, der ständig Wunder produzieren will, dann bist du Teil des Problems und nicht der Lösung. Denn das ist nicht, was wir brauchen. Wir brauchen klare Bibellehre. Und Europa verhungert nach klarer Bibellehre. Wir haben kein Mangel an Wunder. Die Neugierigen. Die Sensation. Ich sage Geilen dazu, Entschuldigung, aber es ist so. Und es gibt viel Betrug. Es gibt viel Betrug. Freunde, ich sehe es ganz nüchtern. Wenn jemand hier in Wien, ich war dabei, ich war Augenzeuge mit meinem Pastorfreund, wir sind beide aufgestanden nach 10 Minuten. Der hat gesagt, heute werden Blinde hier sehen. Ich bin nicht jemand, der den Geist dämpft und ich sage, es ist nicht passiert. Wenn es nicht passiert, es ist nicht passiert. Wenn das dokumentiert worden wäre, dass ein Blinder sieht in der Stadthalle in Wien, dokumentiert, bestätigt, Alfred Huber war blind, jetzt sieht er durch Jesus, würden wir alle jubeln und alle in ganz Österreich würden davon hören. Aber es ist nicht passiert. Daher ist für mich das Betrug. Das kann ich nicht so, man hat gehofft. Oder man will Jesus nur groß machen. Nein, du brauchst Jesus nicht groß machen, er ist groß genug. Und der Geist ist der Geist der Wahrheit. Und darum dämpfe ich den Geist nicht, ich sage nur die Wahrheit. Ja? Und ich habe da noch was erlebt. Ich war, Bernadette kennt diese Leute. Und das ist sehr sensibel jetzt, was ich sage. Ich war in Eisenstadt mit unserem Sohn, der dort eine Therapie macht, der ist Autist. Und wir sind dann in den Interspar, Eurospar gegangen und plötzlich sagte jemand, hey Christi, Karl Michael, hallo. Und er hat seine Frau im Rollstuhl geschoben und ganz traurig. Und die waren vor 15 Jahren in der Oase, aber die können nicht mehr kommen, die wohnen eine Stunde weg von da. Und die Familien, das ist schwierig. Du würdest sie kennen. Und was ist passiert? Ja, sie war schon lang krank. Und 3 Jahre vorher war dieses Event in der Stadthalle, wo Wunder versprochen wurden. Ich habe das mit eigenen Augen gehört. Versprochen wurden. Also bitte sag mir nicht, dass es nicht versprochen wurde. Es wurde versprochen. Ja. Auch der Kurz war dort, ja. Kurz hat einen Kurzauftritt hat gehabt. Die Tränen. Und dann sagt sie mir, ja, wir waren auf dieser Veranstaltung, weil ich Heilung wollte. Und dort ist sie so blöd gestolpert, dass sie seitdem im Rollstuhl sitzt. Ich mache jetzt dieses Event nicht verantwortlich für den Rollstuhl, bitte. Das ist nicht mein Punkt. Es ist nur ziemlich interessant zu sehen. Und das, was ich eigentlich sagen will, ist, und wir gehen jetzt überhaupt nirgendwo mehr hin. Wir sind enttäuscht von Gott. Und wir sind enttäuscht von, wir haben geglaubt. Und Freunde, solche Geschichten kann ich dir zigfach sagen. Und ich glaube an Wunder. Aber bleiben wir bei der Wahrheit. Wir haben nicht notwendig zu lügen, zu übertreiben, zu probieren. Wir haben wir nicht notwendig. Das Evangelium ist kraftvoll genug. Und es verändert Menschenherzen. Unser Glaube muss in der Heiligen Schrift und den Worten Jesu verankert sein und nicht in Zeichen, Wundern und Heilungen. Und ich will es nochmal betonen, Wunder, wenn sie passieren, wunderbar. Und Gott kann. Unser Glaube ist aber nicht von ihnen abhängig. Mein Glaube ist nicht von meinen Umständen abhängig oder von Wundern. Denn ohne Liebe ist sowieso alles bedeutungslos. Galater 5, Vers 6, der Glaube ist durch die Liebe wirksam. 1. Korinther 13, selbst wenn ich Wunder wirken würde und keine Liebe hätte, bin ich ein Nichts. Sie, in Vers 23 steht, sie glaubten aufgrund der Wunder. Richtig? Also sie wurden gläubig aufgrund der Wunder, aber ihr Glaube hatte kein Fundament. Warum weiß ich das? Vers 24. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an. Er kannte sie alle. Er glaubte nicht an sie. Sie glaubten, als sie die Wunder sahen. Aber Jesus wusste, dass diese Art von Glauben wackelig ist. Liebe Freunde, ich habe Diskussionen gehabt mit Menschen, die an Wunder und Heilungen glauben. Ich glaube auch. Und dann ist es nicht passiert. Und dann sind sie weg. Und Jesus wusste, warum ist das so wichtig? Jesus wusste, dass ein Glaube, der auf Wunder gegründet ist, nicht halten wird. Unser Glaube muss auf Gottes Wort gegründet sein. Und wenn wir nur mehr Wunder hätten, dann würden mehr Leute glauben. Na, glaube ich nicht. Und selbst wenn einige neugierig werden und zum Glauben kommen, es ist kein sattelfester Glaube. Sattelfester Glaube kommt durch die Heilige Schrift, liebe Freunde, durch das Wort Gottes und nicht durch Wunder. Sattelfester Glaube kommt durch die Heilige Schrift, nicht durch Wunder. Der Glaube, der uns durchträgt, ist gegründet auf Jesu Wort, seiner Auferstehung, der trägt dich durch die finstere Nacht, durch das Tal des Todes. Ein Wunderglaube tut das nicht. Dein Wunderglaube ist begeistert und dann, wenn nichts passiert, ist man am Boden. Warum weiß ich das? Ich war in Heilungsgottesdiensten über Jahre. Und interessant war Folgendes. Da waren immer 4, 5, 6, 7 Leute dabei, die bei jedem Heilungsprediger vierigegangen sind. Bei jedem. Und zwar jedes Mal. Bis dann ein Prediger den Mut hatte, zu sagen, ich bete für die nimmer. Vielleicht, ich bin auch nicht seiner Meinung, aber er hat gesagt, ich bete für die nimmer, vielleicht bist du das Problem. Also, vielleicht bis aus keine Vergebung oder keine Ahnung was, irgendwas hat er gesagt. Aber er hat wenigstens den Mut gehabt zu sagen, ich bett für die nimmer. Die waren jeden Abend fuhren. Und ich durfte nichts sagen, weil wenn ich was gesagt hätte, wäre ich ein Ungläubiger gewesen und ein Rebell gewesen. Darum habe ich meistens im Mund gehalten, bis ich den Mund nicht mehr halten konnte. Und als ich dann was gesagt habe, du glaubst zu wenig. Nein, ich habe nicht zu wenig geglaubt. Ich habe nur was gesehen, was real ist. Wenn wir nur mehr Wunder hätten. Der Glaube, der uns durchträgt, liebe Freunde, ist gegründet auf Jesu Wort, seiner Auferstehung. Und dieser Glaube trägt dich durch die finstere Nacht, durch das Tal des Todes. Ich gehe noch einen Schritt weiter, jetzt wird es richtig spannend. Diese Leute, die ihren Glauben auf Wunder gründen, werden verführt. Die werden verführt. Ich sag dir warum. Pharao sah Wunder. Nicht nur sah Pharao Wunder, seine eigenen Magier taten sogar Wunder. Habt ihr es gehört? Lies Exodus 4 bis 11 oder 12. Diese paar Kapitel. Er hat Wunder gesehen und sein Herz wurde immer mehr verstockt. Und seine eigenen Magier, keine Ahnung, kann man vergleichen heute mit Hexerei, Esoterik, Scharlatane, keine Ahnung, was das alles waren. Die haben auch Wunder getan. Also wir kennen das auch. Und das heißt, sie sind sehr leicht verführbar. Weil wenn du auf Wunder siehst oder Wunder schaust, kommt irgendein indischer Guru daher, das gibt's wirklich, der streckt seine Hand aus und fliegt Asche auf den Boden. Den gibt's. Den Namen vergessen. Den gibt's wirklich. Der streckt seine Hand aus und dann fliegt Asche am Boden. Sag mal du das einmal. Ich kann das nicht. Aber der macht das. Mit einer satanischen Macht, so wie die Magier von Pharao. Das heißt, jemand, der auf Wunder baut, wird ganz leicht verführt. Sie kennen auch das Wort nicht so, wie sie es können sollten. Gurus können scheinbar Wunder wirken. Menschen werden verführt. Wenn, ich würde jetzt nicht über Endzeit reden, aber der Antichrist, wenn es ihn so gibt, wie manche sagen, wenn er so als Person kommt, wie er sie sagen, wird er viele verführen aufgrund der Wunder, die er tut. Drum, liebe Freunde, die Wunderbotschaft ist extrem gefährlich, wenn sie nicht gekoppelt ist an das klare, unverfälschte Wort Gottes. Und eines weiß ich, ich lebe jetzt seit fast 30 Jahren wieder in Österreich. Hier ist in Europa, hier ist ein großer Mangel an stabiler Bibellehre. Und das brauchen wir. Und wenn Wunder passieren, bin ich der Erste, der sagt Halleluja. Der wahre Glaube ist gegründet in Gottes Wort, in der Heiligen Schrift, in der Auferstehung. Drum lernen wir hier das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist substanziell, dauerhaft, anhaltend und ewig. Die Begeisterung eines Wunders vergeht, aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Man sieht, noch einmal, die Begeisterung eines Wunders vergeht, aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Das siehst auch im Johannesevangelium. Bei den ersten Wunder war die Begeisterung noch extrem. Und je länger dann Jesus wirkte, je mehr hat er alltäglich Wunder gewirkt, umso normaler wurde das. Das heißt, es war gar nicht mehr so beeindruckend, weil es Jesus ständig gemacht hat. Das heißt, ein Wunder hält dich nicht. Aber nur weil ich so liebe Freunde, und ich meine jeden hier in diesem Raum und jeden, ich liebe euch. Und nur weil ich so rede, wie ich rede, heißt das nicht, dass ich nicht an Wunder glaube. Ich wäre nicht hier, wenn ich nicht an Wunder glauben würde. Ich wäre nicht hier, wenn ich nicht an den Heiligen Geist glauben würde. Übrigens, Johannes 13 bis 17, 5 Kapitel, reden wir über den Heiligen Geist. Es werden Monate sein. Johannes 13 bis 17 ist der Heilige Geist. Aber der Antichrist wirkt Wunder und wird die Welt verführen. Er tut es bereits. Der wahre Glaube ist gegründet in Gottes Wort. Heilige Schrift, Auferstehung. Das Wort Gottes bleibt ewig. Im 2. Petrus 1 steht, Vers 18 bis 21, Wir haben diese himmlische Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren, der Berg der Verklärung. Matthäus 17. Und eine noch festere Grundlage haben wir im prophetischen Wort. Das prophetische Wort ist das Wort Gottes. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. Vor allem aber müsst ihr wissen, dass keine prophetische Aussage der Schrift aus einer eigenen Deutung stammt. Denn niemals wurde eine Weissagung ausgesprochen, weil der betreffende Mensch das wollte. Diese Menschen wurden vielmehr vom Heiligen Geist gedrängt, das zu sagen, was Gott ihnen aufgetragen hat. Also das Wort Gottes, das prophetische Wort, ist unser Anker, ist unsere Grundlage. Ich will noch einen Vers haben wir noch und dann sind wir fertig. Vers 25. Das ist Bibelabend, gell? Das ist keine Sonntagspredigt. Habt ihr schon gemerkt? Prost. Und brauchte von niemandem ein Zeugnis über den Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Er wusste, was im Menschen war. Er kennt uns in- und auswendig, er kennt unser Herz. Jesus weiß alles, er ist allwissend. Er hat gewusst, wo Nathanael war unter dem Feigenbaum in Kapitel 1. Er hat gewusst, Johannes 4, du warst schon 5-mal verheiratet und der 6. jetzt ist nicht dein Mann. Er hat gewusst, dass Lazarus gestorben war, obwohl er nicht dort war. Jesus weiß alles. Er kennt dein Herz. Und hier ist das Problem. Und da sollten wir uns alle in den Spiegel schauen. Und für die, die es auch noch wissen wollen, ja, ich denke über all diese Themen noch. Ich denke auch darüber nach. Wir hätten gern mehr Wunder und Heilungen und Zeichen. Ich denke über all das nach. Warum nicht? Warum? Ich denke über alles nach. Weil ich mir Gedanken mache über das Leben. Ja? Aber wir wollen bei der Wahrheit des Evangeliums bleiben. Jeremia 17,9. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Und das zeigt die große Liebe Gottes. Er kennt unser Herz und liebt uns trotzdem. Amen. Nicht vergessen, zuerst kommt das Wunder der Verwandlung, wir werden neu, und dann kommt das Werk der Reinigung. Oder auch ein Wunder der Reinigung, denn das ist auch ein Wunder. Amen. Wir glauben an Wunder, wir glauben an das ganze Evangelium für Geist, Seele und Körper. Unser Geist wurde errettet, unsere Seele wird erneuert. Und wir wissen, wir bekommen mit Jesus einen vollkommenen Leib der Auferstehung. Und Jesus hat alles erlöst, für immer. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir loben dich und preisen dich und wir geben dir alle Ehre. Wir lieben dich. Danke, dass du ein guter Gott bist. Danke, dass du ein gnädiger Gott bist, ein treuer Gott bist. Und dass wir wissen können, egal was in unserem Leben passiert, deine Liebe zu uns ändert sich nie, hört niemals auf. Und denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Herr, auch wenn wir durch harte Zeiten gehen, wir wissen, dass du unser Bestes willst, dass du für uns da bist und dass wir in dir geborgen sind. Und unser Glaube ist nicht erschüttert durch ein Tal oder durch einen Berg. Wir haben echten Glauben und dieser vergeht nie. Dein Wort bleibt ewiglich. Amen.